gibt keine schlechten Kinder. Und ja, vielleicht gibt es manche Situationen, wo das Verhalten von spezifischen Kindern unangemessen ist oder respektlos ist oder wo das einfach nicht passt, was sie gemacht haben oder wo sie Fehler machen. Aber das heißt nicht, dass das Kind schlecht ist, niemals.
Meine Lieben und willkommen zur nächsten Folge Denken und Fühlen, der Podcast mit mir, und gegenüber von mir ist heute Sophie Meyer. Wie geht es Ihnen?
Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr gut. Vor allem, nachdem ich dich gesitzt habe,
bin ich richtig bescheuert. Ich auch
gedacht. Aber so ist das halt einfach im Leben. Du bist eigentlich heute mit einem ganz konkreten Grund hier, und das kann ich dich einfach, glaube ich, gleich vorweg fragen. Was arbeitest du zurzeit?
Ja, also hauptsächlich arbeite ich in der kirchlichen Jugendarbeit seit Herbst. Zu 99%, sage ich mal, ist das ein offener Betrieb in einem Jugendzentrum in L.A., also Linz-Auwiesen. Und zu 1% quasi, also wenn noch Zeit überbleibt, dann mache ich auch Orientierungstage mit Schulklassen. Und nebenbei studiere ich Theologie und moderiere auch einen eigenen Podcast zum Thema Kinder- und Jugendpastoral. Genau.
Das ist sehr cool. Also du kannst doch hier gerne Werbung machen für deinen Podcast, wenn du willst.
Ja, es ist ein Podcast von der katholischen Jugend und Jungschau Österreich und er heißt Denkzeichen, also so ähnlich wie deiner eigentlich.
Sehr cool.
Und gibt es auch auf Spotify. Und ich kann ihn weiterempfehlen, weil ich lerne auch selber immer sehr viel dazu.
Ja, schaut da auf jeden Fall rein. Also man merkt ja auch, dass du da selbst schon Erfahrung hast, so wie du sprichst gerade und einfach auch die Professionalität, die du hier am Tag legst. Ich merke es gerade selbst so ein bisschen, man könnte bei mir schon fast denken, dass ich auch schon ihren Podcast habe. Ich glaube, das ist die dritte Folge mit Annäherungen dazu. Witzig. Warum machst du diesen Job eigentlich so grundsätzlich?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich seit ich 18 bin eigentlich ehrenamtlich schon in der Jugendarbeit tätig war. Also in meinem Heimatort in Kremsmünster, da gibt es ein Jugendzentrum und man muss sagen, da bin ich vielleicht so ein bisschen Nepotism-Baby, weil mein Papa hat das gegründet, als ich ein Baby war und hat mich dann quasi auch dazu gebracht, dass ich eben dann als Jugendliche immer dort war mit meinen Freunden und Freundinnen. Und deswegen habe ich dann, als ich 18 war, eben weitergemacht als Leiterin vom Jugendtreff, quasi gemeinsam mit den hauptamtlichen Kolleginnen. Und das habe ich eben immer ehrenamtlich gemacht und das hat mich auch interessiert. Aber irgendwie war das für mich trotzdem nicht so in meinem Kopf, dass das eine Arbeit sein könnte, die man irgendwie für Geld machen kann. Und ich habe dann letztes Jahr eine andere Anstellung gehabt, auch in der Diözese, die aber dann geendet ist. Also das war von Anfang an klar, dass das eine befristete Anstellung war. Und ich habe dann nur mehr ganz wenige Stunden gearbeitet, habe sehr viel Zeit gehabt und wollte halt irgendwie was anderes machen. Und habe mich dann eben beworben für ein Praktikum in der Jugendarbeit in Kremsmünster und habe das dann ein halbes Jahr gemacht und habe mir die Arbeit angeschaut und habe dann gemerkt, okay, das fasziniert mich voll, das macht mir Spaß und da habe ich das Gefühl, das ist auch eine sinnvolle Arbeit. Und deswegen habe ich mich dann eben für einen Job beworben, eben in Linz, im Jugendzentrum und habe dann im Herbst damit gestartet. Genau.
Sehr cool. Und wie kann man sich so ein Jugendzentrum grundsätzlich vorstellen? Also ich gehe mal so ein bisschen in die in so das Brain von jemandem rein, der davon noch gar keine Ahnung hat, gar keine Anhaltspunkte. Kann ich mir das eher so vorstellen, so wie das gab es ja auch bei uns so in Wels oder so, einfach wirklich so, wo ich meine Kinder mal hinschicke, dass sie mal sozusagen gemeinschaftlich spielen können, so ein bisschen wie ein Turnunterricht in der Schule, wo man halt Völkerball spielt oder man was bastelt. Oder ist das schon auch eher so etwas, wo man sagen kann, okay, es geht in die Richtung auch irgendwie versuchen, Vorbildfunktionen für die Jugendlichen zu sein? Also was genau oder in welchem Spektrum wird so Jugendzentren auch geführt?
Ja, es kommt natürlich immer aufs Jugendzentrum drauf an. Also da, wo ich mein Praktikum gemacht habe, in Kremsmünster zum Beispiel, da gibt es einmal im Monat einen fixen Jugendtreff oder ich glaube jetzt inzwischen sogar öfter, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, weil ich da jetzt nicht mehr so aktiv bin. Und ansonsten war dieses Jugendzentrum spezifisch offen für verschiedene Gruppen und so, aber es hat jetzt keinen offenen Betrieb gegeben. Und im Jugendzentrum, wo ich jetzt arbeite, da gibt es eben einen offenen Betrieb. Das heißt, wir haben 3 bis 4 Tage die Woche momentan geöffnet und da können die Jugendlichen oder die Kinder einfach kommen in den Öffnungszeiten, kommen und gehen, wie sie wollen. Wir haben schon manchmal fixe Programmpunkte, dass wir was gemeinsam kochen oder ein Tischfußballturnier haben wir nächstes Monat. Aber da müssen sie natürlich auch nicht mitmachen, wenn sie nicht mitmachen wollen. Also es ist einfach ein offener Betrieb. Und es ist zum Beispiel auch nicht zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung oder so. Also klar, wenn wir Zeit haben, helfen wir ihnen gern, aber um das geht's nicht. Es geht einfach darum, dass sie einen Ort haben, wo sie ihre Freizeit verbringen können. Und wir versuchen schon, ihnen eben Angebote zu machen, wie gemeinsame Spielen. Wir haben auch einen Turnsaal, wo sie sich dann körperlicher austoben können. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, da gibt's jetzt einen fixen Ablauf und einen getakteten Zeitplan, was da alles gemacht wird und was nicht.
Okay, okay. Also das ist, hört sich eigentlich ganz cool an. Und gibt es dann auch so, weil ich kenne das auch von Freunden, so so Reisen, wo man dann sozusagen miteinander irgendwo hinfährt oder so, so Camping-Ding, so ein bisschen wie es auch von Pfadfindern oder so gemacht wird. Also ist das auch so?
Also bei uns gibt es sowas jetzt nicht in unserem Jugendzentrum. Wir arbeiten ja mit sehr jungen Kindern, also im Alter von 9 bis 14.
Okay, ja.
Und da ist es vielleicht dann auch nochmal ein bisschen anders mit Aufsichtspflicht und so. Mhm. Aber zum Beispiel im Rahmen von meinem Praktikum war ich auch auf einer Jugendreise in Assisi eine Woche letztes Jahr im Sommer. Also es gibt durchaus solche Angebote, die dann ja vielleicht auch jugendzentrumsübergreifend sind, aber spezifisch für unser Jugendzentrum gibt es da, soweit ich weiß, nichts.
Okay. Wo liegt Assisi?
In Italien. Da kommt der Franz von Assisi her.
Ah, okay.
Genau. Deswegen waren wir dort.
Franz von Assisi. Ah, nicht schlecht. Wie ist es eigentlich dann grundsätzlich auch möglich, dass so Jugendeinrichtungen auch irgendwo helfen, dass Jugendliche, die sich halt irgendwo schwerer tun, sie sozusagen gesellschaftlich leichter integrieren können? Ich stelle mir auch so ein bisschen als Rahmen vor, wo ich jetzt so a second choice habe, wenn ich das von der Schule sozusagen vergleiche, weil oft habe ich als Jugendlicher das Problem, ich werde mehr oder weniger mit random Personen zusammengewürfelt, muss meine ganze Kindheit eigentlich damit verbringen und auch mein ganzes Sozialsystem, wie ich das gelernt kriegt und so, ist ja, hängt ja irgendwie von den Personen ab, mit denen ich da sozusagen herumhängen muss. Ist da ein Jugendzentrum sozusagen die Möglichkeit, da sozusagen eine zweite Möglichkeit den Kindern zu sagen, okay, es gibt da die und die Person?
Ja, yes, ich glaube, was eine ganz wichtige Aufgabe ist von einem Jugendzentrum, so wie ich sehe, ist halt, ja, sicher, dass sie vielleicht auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen, wobei ich oft das Gefühl habe, bei uns ist es so, wir sind eben in einem Stadtteil, der generell, also ich habe eine Sozialraumanalyse schreiben müssen vor ein paar Wochen, weil ich eben neu angefangen habe und deswegen habe ich mich da ein bisschen auseinandergesetzt, auch mit dem Stadtteil. Und es ist schon ein Stadtteil, der sehr in sich geschlossen ist irgendwie und ich habe schon oft das Gefühl, also die Kinder, die zu uns kommen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht alle gemeinsam in dieselbe Schule gehen, kennen sie trotzdem irgendwie vom Sehen oder sie kennen dann die Geschwister von den anderen oder so. Also da sind schon irgendwie Verbindungen da und so richtig Kontakt zu Menschen, die sie sonst nicht treffen würden, gibt es da bei uns oft nicht, habe ich das Gefühl. Aber was ich glaube, das sehr wichtig ist, vor allem wenn es eben um diese Integration in die Gesellschaft geht, vielleicht auch dann später in der Arbeitswelt, ist, dass einfach Werte vermittelt werden, irgendwie die wichtig sind, für das spätere Leben dann. Also eben in dieser Sozialraumanalyse habe ich eben auch herausgefunden, dass bei uns im Stadtteil so ist, dass da im Vergleich zu anderen Linzer Stadtteilen eine wirklich sehr hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen einen Lehrberuf macht, anstatt eine weiterführende Schule, weil sie eben Geld verdienen wollen und unabhängig sein wollen. Und dass es aber dann so ist, dass eine auffallend hohe Zahl nach Lehrabschluss keinen Job findet oder schnell den Job verliert oder eben oft wechselt. Und da wurde eben in dieser Studie, die ich da gelesen habe, auch gesagt, dass für viele Kinder und Jugendliche in dem Stadtteil recht schwierig ist, weil sie eben bestimmte Werte wie zum Beispiel Pünktlichkeit oder Höflichkeit einfach nicht wirklich mitbekommen haben oder nicht wirklich gelernt haben im Aufwachsen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir ihnen eben auch solche Werte mitgeben, also dass wir ihnen einfach sagen, okay, ihr müsst respektvoll miteinander umgehen und klar, im offenen Betrieb, da können sie kommen und gehen, wenn sie wollen, da ist Pünktlichkeit jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber wenn man sie was ausmacht und sagt, hey, treffen wir uns da, dass dann auch wirklich da sind und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man ihnen einfach Werte mitgibt, außerhalb von jetzt formaler Bildung sozusagen, die ihnen dann im späteren Leben auch weiterhelfen.
Ja, das ist, glaube ich, schön gesagt. Ich glaube halt auch, dass grundsätzlich halt wahrscheinlich oft schwierig ist, sozusagen als außenstehendes Zentrum dann genau diese Werte vermitteln zu können. Weil klar, du hast halt als Schule hast du halt irgendwo noch den Punkt, wo du mehr oder weniger einen Druck ausüben kannst. Mit irgendwie ist es da doch logisch, dass es eine gewisse Zukunftsbildung hat. Als Jugendzentrum ist es dann wahrscheinlich auch schwierig, den Jugendlichen zu suggerieren, die Wichtigkeit und auch so ein bisschen die Respektsperson per se zeigen zu können. Wie macht ihr das oder wie würdest du das machen? Bist du da, versuchst du da eher zu, einfach ein gutes Vorbild zu sein, dich in die Kinder auch hineinzuversetzen zu können, auch wenn du auch gesagt hast, vielleicht auch eher aus schwierigeren Verhältnissen zu kommen? Wie wäre da das für die Vorgehensweise?
Ich finde, einerseits ist es natürlich sehr wichtig, dass man selber ein gutes Vorbild ist und den Kindern das vorlebt, was man sagt. Und gleichzeitig ist es schon so, also ich finde, wir haben schon auch eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, eben zum Beispiel, du musst dich jetzt respektvoll verhalten, uns gegenüber und den anderen Kindern gegenüber, weil sonst musst du nach Hause gehen. Und ich glaube, das ist ein Druckmittel unter Anführungszeichen. Das gibt's in der Schule natürlich auch, kann man auch suspendiert werden. Aber in die Schule muss man ja gehen, also in dem Alter zumindest noch. Und zu uns, da kommen sie ja freiwillig hin, weil es ihnen Spaß macht oder vielleicht auch einfach, weil sie keinen anderen Ort haben, wo sie hingehen wollen. Aber von dem her ist es natürlich schon immer eine gewisse Drohung, sage ich mal, wenn ich sage, du musst jetzt nach Hause gehen. Und das sind eben dann die Konsequenzen, wenn sich ihr Kind jetzt wirklich komplett respektlos verhält. Natürlich zuerst weist man es mal zurecht und sagt, hey, so geht das nicht. Wir gehen irgendwie respektvoll miteinander um, wir gehen gewaltfrei miteinander um. Und wenn es aber nicht klappt, dann schickt man es eben nach Hause für den einen Tag. Und wenn das aber wiederholt vorkommt und wir merken, das wird irgendwie nicht besser, dann können wir das Kind eben auch nach Hause schicken für mehrere Tage quasi und sagen, okay, du kommst halt erst wieder rein, wenn du ein Gespräch mit uns geführt hast. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir da wirklich auf die Kinder selber zugehen, weil so fühlen sie sich dann auch ernst genommen. Also wenn jetzt irgendwie die Mama anrufen würde und sagen würde, hey, das Kind hat sich heute irgendwie aufgeführt im Jugendzentrumsbetrieb, weisen Sie das mal zurecht und dann passt es wieder. Sondern wir machen uns wirklich einen Termin mit dem Kind aus und wir fragen dann immer die Kinder selber zuerst, okay, was fällt denn dir jetzt ein, was könntest du jetzt anders machen, damit es in der Zukunft besser funktioniert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das eben ein gegenseitiger Respekt da ist, dass wir die Kinder auch wertschätzen und dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie eben selber reflektieren und auch selber überlegen, okay, eben warum hat das jetzt vielleicht nicht geklappt und was kann ich in Zukunft machen, was auch für mich persönlich passt und was mir jetzt nicht von oben auferlegt wird. Genau, also das sind so unsere Wege, um mit sowas umzugehen und ihnen irgendwie diese Werte ein bisschen zu vermitteln. Vielleicht ein bisschen mehr oder weniger aufzuzwingen, aber so ist es halt, weil wenn sie nicht respektvoll miteinander umgehen, dann funktioniert es halt nicht. Genau.
Ja, verstehe ich. Jetzt hast du es so ein bisschen angesprochen, wie du damit sozusagen, also wie man damit als Jugendzentrum eigentlich relativ gut damit umgehen kann, weil die Kinder auch irgendwie hingehen wollen. Ich schweife mal den Bogen ein bisschen raus. Wie ist das dann grundsätzlich auch in so wirklich Brennpunkt Areas, würde ich jetzt mal schon so ein bisschen polemisch sagen, wie erreicht man dann auch oder will man das auch als Jugendzentrum, Kinder zu erreichen, die sozusagen eben wirklich so ein bisschen aus dieser, also wirklich familiär Probleme haben, sich nicht ganz in die Gesellschaft integrieren, wie macht man das dann den Kindern absichtlich auch schmackhaft sozusagen in dieses Jugendzentrum kommen zu können, damit sie so auch da eine Integrationsmöglichkeit hat und wie versucht man das auch, weil ich stelle mir vor, wenn jemand sich schwer, also ich komme selbst jetzt nicht aus dem schlimmsten Bezirk, aber schon auch aus einem Bezirk und aus einer Gegend, wo schon auch viele perspektivlose Freunde und Freundinnen damals hatte. Und ich weiß halt, dass irgendwann ist halt immer diese Abgrenzung das Problem. Also dass die Leute immer wieder eigentlich das und das tun, was sie eigentlich nur noch wollen und wirklich von einer blöden Idee zur nächsten stampfen. Und von einer blöden Person zur nächsten auch dann kommen und sich das alles dann in den Teufelskreis reinzieht. Wie schafft man das dann auch als Jugendzentrum, genau diese Person auch anzusprechen, sozusagen, okay, kommt zu uns? Genau.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst im Herbst angefangen und das Jugendzentrum gibt es ja schon, ich glaube, über 10 Jahre inzwischen. Also das hat auch schon einen gewissen Ruf, sage ich mal, im Sinne von, dass die Jugendlichen und Kinder das einfach schon kennen. Vielleicht waren die Eltern, Geschwister da oder Freunde oder andere Leute aus der Schule. Also ich glaube, so richtig bewerben muss man es fast gar nicht. Also es sind wirklich oft teilweise über 60 Kinder bei uns an einem Tag, wo ich mir denke, okay, die haben das halt alle schon irgendwie mitbekommen. Gleichzeitig, was wir schon machen, ist, wir machen zum Beispiel Schulbesuche. Also wir haben immer so ein Monatsprogramm und das machen 2 Kollegen von mir, die gehen dann in die Schulen und teilen dort das Programm aus und so bekommen die Kinder das dann auch mit, okay, wann haben wir offen und was haben wir für Programm. Und was wir auch machen ist, ich glaube, das hat angefangen in der Corona-Zeit, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil da war ich natürlich noch nicht da, ist diese nachgehende Jugendarbeit. Also das machen wir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt nicht alle Zeit haben aus dem Team, dann sperren wir halt manchmal das Jugendzentrum nicht auf, weil das einfach zu viel wäre alleine oder vielleicht auch zu zweit. Und dann gehen wir manchmal im Stadtteil einfach spazieren, sind da unterwegs und versuchen halt so die Sozialräume der Jugendlichen auch aufzusuchen, die sie eben außerhalb vom Jugendzentrum haben, und so einfach Präsenz zu zeigen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sie halt mitbekommen, okay, wir sitzen da jetzt nicht nur in unserem kleinen Jugendzentrum und wollen nichts mit einer zum Tor haben sonst, sondern dass man wirklich auch in ihre Lebenswelten geht. Also wir machen zum Beispiel auch Geburtstagsspaziergänge einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, je nachdem, wie sich's ausgeht. Da besuchen wir dann die Kinder, die Geburtstag gehabt haben und wo wir die Adresse haben, zu Hause und bringen ihnen einen Kuchen, um eben auch zu zeigen, so hey, wir sind eben in eurem Alltag auch irgendwie da und jetzt nicht nur so außerhalb davon. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und genau, ansonsten verbinden wir uns natürlich, modern wie wir sind, mit den Kindern und Jugendlichen über WhatsApp oder Instagram oder so. Mhm. Und halten halt so Kontakt auch. Eben zum Beispiel, das war, glaube ich, auch ein Thema im Lockdown, dass man da sehr viel digitale Jugendarbeit auch gemacht hat. Genau.
Okay, ja, das kann ich gut verstehen. Also ich glaube, vor allem Social Media ist da auch irgendwie ein Punkt, der sehr komplex auch ist. Also es ist ja nicht nur das Einzuführen, ist ja nicht die einzige Lösung, glaube ich, sondern man muss ja da auch wirklich dahinter sein. Social Media Marketing ist da, glaube ich, ganz, ganz schwierig, vor allem auch bei Jugendlichen ganz speziell. Aber wie ist das dann auch mit Role Models per se? Also wie ist das in einem Jugendzentrum? Weil ich schlage mal jetzt einfach ein bisschen das Stigma auf, aber wenn ein 13-jähriger Kapital, nichts gegen Kapi, aber jemand, der halt viel Straßenrap hört, sich auch ein bisschen in diese Gangs, so sind halt leider auch 13-jährige Jungs manchmal, ich kenne das selber, verlieben, auch wirklich in diese Gangster-Schiene driften wollen. Wie fängt man die dann ab? Weil das hört sich natürlich, wow, das hört sich natürlich alles ganz cool an. Ich habe gerade fast den Tisch kaputt gemacht. Da hängt jetzt wirklich so ein Holzstück raus, es tut mir leid. Nochmal zurückzukommen. Wie fängt man dann auch diese Jugendlichen ein? Weil hört sich natürlich alles cool an mit diesen Geburtstagskuchen und auch diesen Spaziergängen, aber ohne das jetzt runterbrechen zu wollen oder irgendwie negativ zu veranschlagen, das kann für so einen 13-Jährigen dann doch auch irgendwie uncool sein, oder wie schafft man das auch für die Leute, die sozusagen genau so ein bisschen an solche Sachen halt anecken wollen und anders sein, wie schafft man auch, dass man die sozusagen einfängt? Weißt du, was ich meine? Hm?
Ja, sie kann das sagen. Ich habe noch nie mit einem Kind gesprochen, das die Geburtstagsspaziergänge nicht cool gefunden hat. Aber okay. Ja, also ich glaube, es ist zuallererst, würde ich gleich mal sagen, es ist, glaube ich, für uns auch sehr wichtig, dass wir die Jugendlichen oder auch die Kinder, wir wollen sie nicht verändern oder so. Also es ist zum Beispiel so, weil du jetzt dieses Rap-Ding angesprochen hast, wir haben zum Beispiel auch so eine Musikbox im Jugendzentrum und da dürfen sie dann auch ihr Handy verbinden. Und da dürfen sie dann auch solche Sachen reingeben und das ist okay für uns. Also wir nehmen sie ihnen nur weg, wenn sie halt wirklich Sachen sind, die einfach nicht gehen. Aber so Rap in allsten Formen ist für uns zum Beispiel was, wo wir jetzt sagen, okay, das wollen sie halt gerade hören, also ist das okay. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass man ihnen eben zeigt, dass es auch anders geht. Und das versuchen wir eben einerseits dadurch, dass wir es vorleben. Ich glaube, wenn es um Role Models geht, ist immer auch gut, wenn es da Leute gibt, die vielleicht eben vielleicht aus demselben Stadtteil kommen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also ich finde das immer cool, wenn Menschen auf Besuch kommen ins Zentrum. Das passiert eigentlich regelmäßig, dass Menschen kommen, die halt früher als Kinder im Jugendzentrum waren und jetzt schon erwachsen sind, aber halt nochmal vorbeischauen wollen, die alten Betreuer wiedersehen und so weiter. Und wenn solche Leute kommen, die halt dann irgendwie auch eine gewisse Erfolgsgeschichte haben, was eben durchaus vorkommt, dann freut mich das zum Beispiel immer und dann freue ich mich immer, wenn die mit den Kindern interagieren, weil ich mir dann immer denke, okay, das ist irgendwie ein cooles Vorbild dann, weil ich glaube, es ist oft so, wenn man jetzt irgendwie in einem gewissen Milieu aufwächst, egal welches das jetzt ist, und dann sieht man andere Menschen, die vielleicht ein Leben hat, das man selber anstrebt oder wenn man sagt, hey, das ist cool, aber die kommen aus einem ganz anderen Milieu, wie gesagt, auch egal welches Milieu das jetzt sein sollte, dann ist es, glaube ich, manchmal schwer, sich da daran zu orientieren. Und ich glaube, in dem Fall ist eben einfach wichtig, dass das wirklich Menschen sind, die eben auch ja, die Probleme vielleicht der Kinder auch nachvollziehen können, wo ich ja sagen muss, ganz ehrlich, ich denke mir manchmal, ich kann es nicht so hundertprozentig, weil ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber weil ich anders aufgewachsen bin als viele von unseren Kindern. Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass sie da wirklich Menschen haben, zu denen sie aufschauen können sozusagen, die halt irgendwie die ähnlichen Erfahrungen gemacht haben wie sie Und dass man aber gleichzeitig auch nicht versucht, sie zu verändern. Und ich glaube, wie du jetzt, ich weiß, du hast das jetzt wahrscheinlich nur so als kleines Beispiel aufgegriffen, aber zum Beispiel das mit der Musik, da denke ich mir halt auch immer, okay, ja, wenn sie das jetzt hören wollen, dann hören sie es halt und das wird jetzt auch nicht ein Leben verändern. Und wenn sie jetzt auf einmal Mozart hören, das machen sie nämlich auch manchmal, dann macht sie das jetzt auch nicht zu besseren Menschen. Und wenn es irgendwelche sozusagen Assi-Rap-Songs anhören, macht sie das auch nicht zu schlechteren Menschen. So. Also ich glaube, es geht halt einfach um diese Grundwerte und wenn die stimmen, dann passt schon mal der Großteil.
Mhm. Ja, also da muss ich ja auch agreeen. Also ich höre sowohl Vivaldi, wenn ich lerne, als auch, auch mal gern Kapital oder sonst was. Das finde ich auch alles eigentlich relativ gut erklärt. Wie ist das dann bei euch so im Team? Also habt ihr auch dann so, achtet ihr dann schon auch sozusagen, dass halt auch im Jugendzentrum ein Mann, eine Frau arbeitet? Also dass auch da Bezugspersonen da sind? Oder sagt ihr, grundsätzlich sollte man hier schon schauen, dass jeder die Möglichkeit, also da, dass sich eh jeder sozusagen für jedes Kind integrieren kann? Oder gibt es dann schon, wo man sagt sozusagen, okay, der Hannes, der kennt sich da mit den Personen, er kann sich ganz gut hineinversetzen, der ist eher für die Leute zuständig und du bist eher für die anderen Kinder zuständig, weil du da irgendwie mehr Bezug dazu hast, oder ist das dann doch eher, wo man sagt, okay, jeder sollte mit jedem Bezug finden?
Ja, also ich finde, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich muss dazu sagen, bei uns im Team ist es jetzt momentan so, dass wir zu dritt sind und es bin eben ich und mein Kollege, der quasi mehr oder weniger gleichzeitig mit mir gestartet hat. Und dann haben wir unseren Zentrumsleiter, der schon seit 11 Jahren, glaube ich, im Jugendzentrum arbeitet. Und der ist natürlich für die Kinder immer der King. Also weil der ist halt immer schon da gewesen und das ist ja immer die erste Frage, wenn es reinkommen, ja, ist der heute da oder nicht? Und da merkt man schon, dass es irgendwie Favoriten gibt, was aber auch Sinn macht, weil natürlich ist er für sie einfach schon viel länger Bezugsperson. Also da gibt es Kinder, die sind jetzt bei uns im Betrieb und die sagen, ihre Eltern, Geschwister waren früher im Zentrum und sie kennen ihn quasi schon, seit sie Babys sind. Also natürlich gibt es da gewisse Unterschiede und ich glaube, von der Geschlechterdifferenz her ist es schon auch so. Also das ist jetzt noch nie passiert, dass ich es mitbekommen hätte, aber zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein junges Mädchen da bei uns im Betrieb zum ersten Mal ihre Periode bekommt, dann wird schon ich schauen, dass ich hingehe und nicht meine männlichen Kollegen. Aber an sich ist es schon so, dass wir, glaube ich, versuchen, dass halt jeder mit jedem Anschluss findet und es gibt jetzt keine Kinder, wo wir irgendwie sagen, okay, da kann jetzt nur die eine Person damit reden oder so. Es ist schon so, dass manchmal Kinder gibt, die sagen, hey, na, ich lasse mich nur zurechtweisen von eben diesem langjährigen Mitarbeiter, weil er ist mein Chef sozusagen und das ist dann schon was, wo wir halt immer sagen müssen, naja, wenn du da bist, sind wir alle drei deine Chefs, egal wie lange wir schon da sind und so. Aber an sich, wie gesagt, versuchen wir eigentlich, dass wir mit alle, glaube ich, uns connecten.
Ja, macht ja irgendwo auch Sinn. Wie ist das so? Du hast ja vorhin gesagt, dass du nur, also erst seit so einem halben Jahr im Betrieb bist. Wie war das Ankommen so ein bisschen? Also auch, dass so sich selbst ja in die, also sich selbst integrieren zu müssen. Das ist ja doch, stelle ich mir vor, so ein anderer Prozess für so einen normalen Büroalltag oder so, weil man muss sich ja doch irgendwie bei den Kindern auch beweisen. Wie war das so?
Ja, also das war irgendwie ganz, ganz lustig, weil ich war vorher schon schnuppern dort und ich war aber im Sommer schnuppern und im Sommer ist es so, dass wir eine Kooperation haben mit den Kinderfreunden und da sind wir halt ganz viel draußen in so einem Park und das hat mir damals auch die damalige Zentrumsleiterin, die mich da quasi interviewt hat, mehr oder weniger, die hat eben auch zu mir gesagt, ja, da werden jetzt auch Kinder dabei sein, die sonst eben nicht zu uns kommen und das ist einfach ein bisschen anders als unser normaler Alltag. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich noch gar keine Erfahrung im Jugendzentrum gehabt, als ich dort angefangen habe und es war dann auch sehr spontan, weil im ersten Jahr, also wenn man in der Jugendarbeit arbeitet in der Diözese, dann hat man so Veranstaltungen, die man machen muss oder darf. Und ich habe zum Beispiel ganz am Anfang von meiner Anstellung direkt zur Veranstaltung gehabt, wo ich 3 Tage weg war und einfach Dinge gelernt habe über Jugendarbeit und mich mit Kolleginnen ausgetauscht habe und so weiter. Und eigentlich war es geplant, dass dann mein erster Arbeitstag irgendwie erst ein paar Tage später ist oder die Woche drauf oder so. Und dadurch, dass wir dann aber spontan früher aufgehört haben, habe ich dann eben ganz spontan meinen ersten Tag gehabt. Und ich weiß nur, ich bin dann nach Hause, also zur Arbeit halt gefahren, direkt von dieser Veranstaltung mit meinem Kollegen, der ja natürlich auch dieses Einführungsjahr machen muss. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, ich bin so nervös, ich weiß gar nicht, was mich erwartet, das ist gerade so schlimm für mich. Und im Endeffekt war es dann aber eigentlich von Anfang an irgendwie sehr passend, dass ich von Anfang an das Gefühl gehabt, das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Natürlich braucht man am Anfang ein bisschen Zeit, dass man die Namen von den Kindern lernt und die sind natürlich auch ganz, ganz gespannt, weil wer neuer angefangen hat und in meinem Fall, weil ein Monat nachdem ein neuer Kollege gekommen ist, schon wieder wer neuer kommt und ja, man muss sich natürlich erst zurechtfinden und auch die, also wir machen zum Beispiel also Sachen wie Toasts und Suppe verkaufen für die Kinder und alleine das, dass man halt irgendwie den Toasterofen kennenlernt und dass man weiß, okay, welche Regeln gibt's jetzt, also das ist ja was, wo ich sagen muss, am Anfang habe ich mich natürlich auch sehr an den erfahreneren Kollegen und Kolleginnen orientiert und habe geschaut, okay, was erlauben die und was erlauben die nicht. Ich finde, inzwischen habe ich schon ein bisschen mehr meinen eigenen Weg gefunden. Mhm. Aber genau, eigentlich hat es von Anfang an wirklich gut gepasst für mich.
Sehr cool. Und wie ist so das Verhältnis mit den Eltern oder den Bezugspersonen von den Kindern? Gibt es da öfters mal Probleme? Weil ich kenne das nur von meinem Zivildienst, weil das ist irgendwie das andere Spektrum, weil da waren es die Kinder von den älteren Menschen. Aber da war oft eigentlich die große Diskrepanz eigentlich immer zwischen den Angehörigen, weil halt da und da wieder ein paar Probleme waren. Und das würde allein reichen für wahrscheinlich 5 Folgen von Kabarett. Aber egal. Wie ist es da? Gibt es da öfters manchmal Probleme oder wie geht man damit um, wenn zum Beispiel da Elternteil irgendein Problem hat, vielleicht mit einer gewissen Erziehungsmethode oder irgendwie einen Umgang mit anderen Kindern? Also ich stelle mir ja da durchaus schon manchmal kompliziert vor, wenn vielleicht Eltern ein bisschen auch dieses Carry-Problem haben mit den Kindern, nicht gerne aus dem Haus lassen und so.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage kann ich, glaube ich, nicht so gut beantworten, weil ich noch nicht so viel Kontakt gehabt habe mit Eltern. Also bei uns ist es eher so, dass die Kinder schon wirklich, also klar fragen vor allem die jüngeren Kinder ihre Eltern, ob sie kommen dürfen, aber die kommen dann ja auch alleine und sicher, vielleicht werden sie dann abgeholt, aber selbst dann ist es oft so, dass sie einfach halt nach draußen gehen und da sind die Eltern. Also ich persönlich habe relativ wenig Kontakt zu den Eltern und wenn man sie sieht, dann halt meistens eben zum Beispiel zu diesen Geburtstagsspaziergängen, wo ich persönlich sagen muss, da habe ich aber eigentlich durchwegs gute Erfahrungen gemacht, also dass die sich voll freuen, wenn wir da sind und dass die sich auch freuen, dass die Kinder halt da einen Ort haben, wo sie hinkommen können. Und so richtig Konflikte oder so hätte ich noch nicht so mitbekommen. Also wenn es Konflikte gegeben hat, die ich mitbekommen habe, dann war das meistens irgendwie zwischen zwei Elternteilen oder so. Und wo sie dann vielleicht ein bisschen versuchen, auch mit uns drüber zu reden, wo wir aber auch sagen, wir halten uns da eigentlich raus, weil ja, also wir hören ihnen natürlich zu und so, aber wir können jetzt auch nicht diesen Streit schlichten. Aber das passiert auch nicht oft. Also kann ich da eigentlich zu Konflikten mit Eltern nicht wirklich viel sagen, weil bis jetzt hat da immer alles gepasst bei mir. Hoffentlich geht es auch so weiter.
Das hoffe ich auch. Ja, weil ich stelle mir das manchmal durchaus kompliziert vor, aber ich bin durchaus froh, dass das, glaube ich, nicht so oft vorkommt, wie ich mir das jetzt vielleicht gedacht habe. Wie ist das so untereinander, Kinder, wenn die, also das wird ja durchaus häufiger passieren, dass die zum Streiten anfangen. Wie geht man dann um? Also du hast eh vorhin gesagt, man versucht das sozusagen den auch zu erklären, also auf ihren Weg sozusagen Ethik und Empathie beizubringen. Wie macht man das aber trotzdem, wenn da wirklich extremer Streit ist, dass man da, redet man da erst mit einem Kind oder versucht man da wirklich beide Kinder gleich miteinander Konfrontation zu dritt das zu besprechen oder wie gehst du da vor?
Ja, also es ist so bei uns, oder meine Taktik zumindest, ist halt meistens, dass ich sie einfach trenne einmal, weil ganz oft habe ich das Gefühl, sind das halt irgendwelche Streitereien, wo es vielleicht nicht einmal wirklich um einen spezifischen Grund geht, sondern irgendwer fängt halt an, dass er irgendeine freche Bemerkung macht oder so und dann fühlt sich der andere angegriffen und meckert halt zurück und steigern sie sich dann so rein, obwohl es eigentlich keinen richtigen Vorfall gegeben hat. Und deswegen versuchen wir, oder versuche ich zumindest, immer zuerst einmal sie zu trennen und wir haben auch 2 Stockwerke, also dass ich dann einfach sage, hey, geh du einmal runter oder geh du einmal rauf, was auch immer, und oder lasst sich einfach mal in Ruhe. Und das funktioniert dann teilweise auch, also dass dann einfach, wenn sie ein bisschen Zeit gehabt haben, wieder zum Herunterkommen, dass das dann auch wieder passt. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, es gibt einen länger andauernden Konflikt oder so, dann versuche ich schon, mit ihnen zu reden. Also ich habe in der Schule eine Ausbildung gemacht zur Peer-Mediatorin und ich versuche dann halt manchmal so Mediationstechniken dazu verwenden. Und da geht es ja auch darum, dass man irgendwie im Gespräch mit beiden beteiligten Parteien oder mit allen beteiligten Parteien schaut, dass man irgendwie die Situation beruhigt sozusagen, also da redet man ja auch mit allen gleichzeitig sozusagen. Das ist aber auch was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass die Kinder das ja oft selber nicht wollen. Mhm. Und von dem her ist eigentlich mein Nummer 1 Taktik einfach diese Trennung und meistens funktioniert das dann auch gut. Genau.
Okay, okay. Aber löst es dann komplett den Konflikt, wenn man sagt, also oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber wenn man macht die Kinder trennen und sagt so, okay, man lässt die Zeit einfach drüber gehen, das löst wahrscheinlich dann oft wirklich das Problem, aber löst es dann so einen Konflikt? Also zum Beispiel, wenn man ja dann gar nicht versteht, was ist so das Grundproblem oder warum ist dieser Konflikt entstanden? So, warum hat das jetzt den Typ gestört, dass ich vielleicht den Kaugummi da auf seinen Sessel gibt oder so?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, in meiner Erfahrung zumindest, die ich bis jetzt gemacht habe, waren das halt meistens gar keine richtigen Konflikte, sondern eben einfach, vielleicht ist ein Kind frustriert, weil er in der Schule einen anstrengenden Tag gehabt hat oder weil es Probleme gibt zu Hause oder einfach, weil er sich eine Süßigkeit kaufen wollte und kein Geld mit hat oder so.
Okay.
Und also da habe ich oft das Gefühl, dass solche Streitereien oft ein bisschen aus dem Nichts entstehen, vielleicht auch, also wir haben ja oft sehr viele Kinder auf einem Fleck und da kommt dann einfach viel Energie zusammen. Und da entstehen dann auch oft Konflikte, die halt irgendwie sonst vielleicht nicht da wären, sage ich mal. Aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie den Eindruck hat oder man merkt, okay, da ist mehr dahinter, man fragt natürlich schon die Kinder auch irgendwie, hey, was ist los oder was ist jetzt passiert? Und wenn sie dann eben sagen, na, sie wollen eh nicht drüber reden oder es passt schon, dann ist es meistens auch so, dass das eben so ein Konflikt aus dem Nichts war. Und wenn sie dann aber sagen, hey, da ist halt das und das und das vorgefallen, dann versuchen wir natürlich schon, mit ihnen zu reden und das irgendwie zu klären und ein gemeinsames Gespräch zu führen. Aber wie gesagt, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir noch nicht so oft passiert. Also meistens ist es einfach Spannungen, die irgendwie da sind und keiner weiß so genau, warum.
Ja, okay. Das sind halt auch meistens Kinder, das ist halt einfach das Temperament etwas größer. Und das stimmt ja auch, dass manchmal bei einem Konflikt das, der beste Weg ist, es einfach gar nicht so arg brutal kochen zu lassen. Wie ist das dann, wie du auch gesagt hast, dass auch die Kinder vielleicht mal wirklich Probleme zu Hause haben oder in der Schule sich schwer tun, den Bogen mal ein bisschen weiter zu spannen? Mhm. Wie sehr ist es dann auch wichtig, darüber zu reden oder darüber zu sprechen mit den Kindern? Oder sagt man, okay, man möchte einfach wirklich nur den Punkt geben, dass man sozusagen eine Entspannungsfreizeit Zone ist sozusagen für die Kinder, wo sie sozusagen vom Alltag wegkommen? Oder gibt es da durchaus die Möglichkeit, dass wie bei einer Vertrauenslehrerkraft, dass sozusagen ein Kind zu dir kommen kann und über solche Dinge reden kann? Ist das möglich oder ist das?
Ja, also bei uns ist es so, prinzipiell haben wir auch ein paar Regeln, zum Beispiel für einen Jugendzentrumsbetrieb. Und eine der Regeln ist auch, wenn du irgendwie Sorgen hast oder Probleme, dann komm zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, sie sind für dich da. Also das ist schon ein Grundsatz von uns und ich glaube, also ich möchte jetzt nicht natürlich für meine Kollegen sprechen, die jetzt nicht da sind, aber ich glaube, dass wir uns da auch einig sind, dass das ganz wichtig ist, dass die Kinder auch das Gefühl haben, dass sie zu uns kommen können, wenn sie Probleme haben. Und wir fragen sie natürlich auch, wenn wir sie sehen, hey, wie war es heute in der Schule oder wie geht's dir, was tut sich so in deinem Leben und so. Es ist natürlich aber schon so, dass wir halt keine Sozialarbeiter sind oder keine Psychologen und auch keine Experten jetzt für bestimmte Bereiche. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man einfach immer weiß, an wen man sich auch wenden kann, wenn es jetzt irgendwie wirklich konkrete Probleme gibt. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Kind erzählt, es wird in der Schule gemobbt, klar, dann kann ich zuhören und ich kann mit dem Kind drüber reden und ich kann versuchen, das Kind irgendwie aufzubauen. Aber ich kann jetzt nicht dieses Problem lösen. Also da muss ich mich an wen wenden, der sich da besser auskennt. Oder wenn jetzt ein Kind erzählt, weiß nicht, zu Hause gibt es Probleme, vielleicht auch Gewalt oder so, ist es auch nichts, was ich jetzt im Alleingang lösen kann. Da gibt es jetzt Stellen, weiß nicht, zum Beispiel die Kinder- und Jugendanwaltschaft oder die Familienberatung oder verschiedenste Stellen, wo man einfach sagen kann, okay, da können sie vielleicht die Kinder auch hinwenden oder ihre Familien auch. Weil wir eben die Probleme, wenn es wirklich gröbere Probleme gibt, nicht im Alleingang lösen können. Also ich persönlich sehe es so, ich weiß jetzt nicht, ob das offiziell das Leitbild ist oder so, aber für mich persönlich ist es so, dass ich sage, wir sind halt ein Raum, wo sie hinkommen können, wenn es ihnen schlecht geht, dass sie vielleicht einen Abstand haben, wo sie auch die Energie rauslassen können, die sie haben, vielleicht in gewisser Weise. Deswegen haben wir ja auch den Turnsaal, wenn es ihnen nicht so gut geht, dass sie mal eine Runde herumlaufen und herumschreien können und das ist okay. Und auch, dass eben vielleicht Grenzen austesten können und dass einfach eben vielleicht ein bisschen Abstand haben zu ihren Problemen und das schon auch drüber reden können mit uns, aber es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir so große Probleme, die irgendwie in ihrem Leben sind, lösen. Da ist unsere Aufgabe, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie da Menschen oder andere Anlaufstellen finden, wo sie das machen können. Genau, also so sehe ich das persönlich.
Okay. Ja, das macht da durchaus Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Also das ist, glaube ich, relativ logisch. Trotzdem wichtig auf jeden Fall. Und wie, also auch wie du gesagt hast, wegen Mobbing, Selbstbewusstsein, wie wichtig siehst du das auch sozusagen als Jugendzentrum, sozusagen das Selbstbewusstsein, alles die Selbstfindungsphase sozusagen da von Kindern zu fördern? Weil ist ja durchaus etwas, was ja, glaube ich, oft Kindern, auch Jugendlichen, jungen Erwachsenen per se, glaube ich, in der derzeitigen Zeit durch Social Media oft schwierig fällt, seinen eigenen Weg sozusagen zu finden durch die unzähligen Möglichkeiten und dabei auch so Selbstbewusstsein zu stärken. So tief will ich da jetzt gar nicht rein in die Materie, aber wie wichtig siehst du das bei Kindern, da auch anzuecken und zu sagen, hey, das und das hast du super gemacht? Und
ja, ich finde das sehr wichtig. Ich finde, es ist, glaube ich, auch oft so, also es ist halt meine Perspektive, gell? Ich bin jetzt auch nicht der größte Wissenschaftler der Welt zu diesem Thema, aber ich habe oft das Gefühl, dass es nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch im Erwachsenenalter, dass es oft so ist, wenn man Menschen begegnet, wo man das Gefühl hat, boah, die Person ist irgendwie voll arrogant oder spielt sie irgendwie voll auf, dass das in ganz vielen Fällen nicht bedeutet, dass die Person ein großes Selbstbewusstsein hat, sondern im Gegenteil, dass die Person viele Unsicherheiten hat, die sie irgendwie versucht zu überspielen. Und ich glaube, wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, dann ist man natürlich nicht jede Person, aber dann ist man tendenziell eher mehr in Balance irgendwie und hat eben nicht so dieses Bedürfnis, sich jetzt dafür aufzuspielen oder irgendwie Aufmerksamkeit zwanghaft zu erlangen, so quasi. Und ich glaube, deswegen ist Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen irgendwie schon sehr wichtig. Und das ist auch ein Thema, was mir oft auffällt. Ich arbeite ja sehr viel mit Kindern mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, aber das habe ich gelesen vor ein paar Jahren von der Melissa Erkurt, Generation Haram. Da geht es um Kinder mit Migrationshintergrund, vor allem in Bezug auf die Schule und wie das Schulsystem und Lehrer halt mit ihnen umgehen. Und da habe ich ganz oft das Gefühl, dass das genauso passiert, wie sie das in diesem Buch beschreibt, nämlich, dass diesen Kindern halt von Anfang an vermittelt wird, in der Schule, von den Lehrern, vielleicht auch von den Eltern, von anderen Bezugspersonen, dass sie zum Beispiel dumm sind oder dass sie irgendwie nicht die großen Schulleistungen erbringen können, weil sie schaffen das einfach nicht. Sie sind zu dumm dafür oder was auch immer, sie sind zu unqualifiziert, sie schaffen sowieso nichts. Und das ist etwas, das habe ich auch schon mitbekommen im Betrieb, dass ich habe mal mit einem Kind gesprochen, das war kurz nachdem ich angefangen habe, da zu arbeiten und habe halt gefragt, ja, und was willst du jetzt dann machen in deiner Zukunft? Das war halt ein Kind, das glaube ich schon 13 oder 14 war, also genau. Und das Kind hat halt zu mir gesagt, ja, er möchte halt diesen und jenen Lehrberuf ergreifen. Und ich habe gesagt, hey, cool, interessiert dich das? Also findest du das cool, diesen Job und so? Und er hat dann gesagt, na ja, eigentlich nicht, er würde lieber eigentlich was anderes machen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das für ein Beruf war, aber halt irgendwas, wo man quasi dafür studieren müsste. Und ich habe dann gesagt, na ja, aber warum machst du dann nicht das? Und der hat mich angeschaut, voll entgeistert und hat gesagt, na, also ich könnte doch nicht weiter in die Schule gehen, ich bin ja viel zu dumm für das. Und das war echt der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, wer hat dir das gesagt? Also ich weiß natürlich, dass Schule und weiterführende Schule nicht für jeden was ist. Also es gibt auf jeden Fall Kinder und Jugendliche, die in einem Lehrberuf besser aufgehoben sind und ihre Stärken besser nutzen können. Aber diese Einstellung, na, ich kann das sowieso nicht, weil ich bin zu dumm für das, das ist halt was, das bekomme ich schon mit in meiner Arbeit. Oder auch von dem jetzt abgesehen natürlich der Klassiker bei jungen Mädchen, dass sie irgendwie sagen, sie sind zu hässlich oder sie müssen unbedingt abnehmen, obwohl sie einfach kleine Kinder sind mit einem normalen Körper. Ja. Also lauter solche Themen, die bekomme ich schon stark mit und ich finde, da ist natürlich auch ganz wichtig, dass man, wenn man sowas mitbekommt, auch dagegen redet, also sagt, nein, das stimmt ja gar nicht. Also du bist nicht dumm und du bist nicht hässlich und du bist voll super, so wie du bist. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen um diese Grundhaltung. Also ich habe so eine gewisse Grundhaltung gehabt, bevor ich angefangen habe mit dem Job, und die habe ich jetzt noch immer. Und die ist, es gibt auch keine schlechten Kinder. Also klar, vielleicht wird eins von einer Million Kinder als Psychopath geboren und ist dann Serienmörder, was auch immer, aber das ist Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja, also meine Regel ist, es gibt keine schlechten Kinder. Und ja, vielleicht gibt es manche Situationen, wo das Verhalten von spezifischen Kindern unangemessen ist oder respektlos ist oder wo das einfach nicht passt, was sie gemacht haben oder wo sie Fehler machen. Aber das heißt nicht, dass das Kind schlecht ist, niemals. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man ihnen auch das vermittelt, eben auch, wenn wir jetzt jemanden nach Hause schicken, weil wir sagen, hey, du hast dich heute nicht gut verhalten, dass man wirklich das betont und nicht sagt, hey, du bist schlecht, deswegen musst du jetzt gehen, sondern das heute hat nicht gepasst, aber vielleicht passt es nächstes Mal wieder. Und ich glaube, das ist halt irgendwie diese Grundeinstellung, die ich habe und die für mich persönlich ganz wichtig ist, auch an die Kinder weiterzugeben, so hey, du bist ein Mensch und du kannst da Fehler machen, weil jeder macht Fehler und keiner ist perfekt, aber du bist trotzdem als Person eine gute Person. So. Und du verdienst es auch, wertgeschätzt zu werden und so. Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Genau.
Es gibt das wunderschöne Zitat, die Linie zwischen Gut und Böse durchragt jedes Menschenherz. Also das geht ja dann nur mehr weiter, wo man sagt, okay, es gibt eigentlich gar nicht unbedingt einen bösen und einen guten Menschen, sondern es gibt eigentlich nur Taten, die das halt dann entsprechend sind. Und man wird ja auch als Mensch per se geformt. Mhm. Das soll natürlich nichts rechtfertigen. Also ich glaube, wenn man eine schlechte Tat begeht, dann darf man sie, es wird ja dann auch, also ist ja dann oft der Schutzmechanismus von Mördern oder Straftätern, dass sie dann über ihre schlechte Kindheit reden, was natürlich oft ein Grund, ein Beispiel ist, ja, aber natürlich ist man für seine Tat dann im Endeffekt selbst zuständig.
Sicher.
Trotzdem, und da gebe ich auf jeden Fall recht, sollte man aufpassen, wie man Kinder behandelt, teilweise ein Kinder, was für ein Gefühl gibt, denn per se, und ich glaube, das hat uns der Kapitalismus so gut gelehrt, wo ist es real, an was wir glauben, irgendwie, weil per se leben wir in dem größten Absurdum, das man sich vorstellen kann, aber alles fühlt sich ja so real an, weil wir dran glauben. Mhm. Und wenn du einem Kind, glaube ich, von Geburt an einredest, dass es so ist, dass es dumm ist, dass es hässlich ist, dann ist es auch dumm und hässlich, wenn es dann daran glaubt und vice versa. Selbstbewusstsein macht ganz, ganz, ganz viel aus. Also und das ist dann natürlich eine extrem schwierige Entwicklungsphase, dann ein gesundes Selbstbewusstsein haben, eben auch keine Machtkomplexe zu entwickeln, aber wenn man das sagt, also es ist dann, glaube ich, oft, wie du vorhin auch erwähnt hast, mit dem sehr selbstbewussten Personen, die sozusagen ein Defizit nach außen strahlen, ist dann oft immer ein bisschen sehr deutlich, deutlich komplexer, denke ich, also wie sozusagen, dass man sagt, das sind einfach unselbstbewusste Personen.
Sicher.
Aber es stimmt auf jeden Fall, dass das Selbstbewusstsein mit der Ausstrahlung nach außen nicht unbedingt immer eins d'accord geht. Und dass vieles, was Selbstbewusstsein hat, einfach auch mit innerer Ruhe, Erfahrung und dem Gleichen zu tun hat. Auch wichtig bei so etwas wie Selbstbewusstsein ist, glaube ich, dass man sich nicht so sehr stressen darf, wenn man mal ein paar Jährchen braucht, wo es einem schlecht geht. Also es darf einem auch mal schlecht gehen in diesen Zeiten. Also man darf auch mal traurig sein, auch als Kind. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und dadurch ist es auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, immer das als Kind auch gepusht zu bekommen, dass man das und das erreichen kann, weil das Schulsystem ist so für ein Hugo, da wird es eh nochmal eine Podcast-Folge dazu geben. Jeder und jede, der ohne geistige Beeinträchtigung ist, kann das Schulsystem schaffen, und da bin ich davon wirklich, wirklich fest davon überzeugt, weil das Schulsystem einfach lernbar ist teilweise, und einfach von ganz anderen Faktoren abhängt, wie wirklich Begeisterung, Faszination und auch Intelligenz. Und das ist halt dann die traurige Sache, dass oft dann genau solche Sachen wird eben, weil man sich als Kind zum Beispiel eben nicht so begeistert fürs Lernen oder halt auch für Wissensding ist, dann so durchfällt, wenn man halt, weiß nicht, mit neuen Einberede bekommt, okay, du kommst jetzt in die Hauptschule oder in die Integrationsschule, und dann wirst du halt machst halt irgendeinen Beruf beim Spar oder bestenfalls kannst du mir einen guten Lehrberuf machen. Das ist ja kompletter Bullshit. Also vor allem mit 17 entwickelt man sich immer nur so extrem weiter, dass man auf einmal von einem faulen Schüler zu einem guten Studenten werden kann und vice versa. Also an alle Kinder, lasst euch das nicht einreden von der Welt. Das ist halt das, was ihr an euch glaubt. Also da bin ich auch ganz, ganz stark davon überzeugt, wie du. Genau. Und darum jetzt nochmal einen ganz weiten Bogen zu schnappen zum Schluss. Wie kann man da eigentlich als Staat, Schule, Privatperson. Wie kann man sozusagen solche Arten wie Jugendzentren oder andere Möglichkeiten, wo sich Jugendliche finden können, supporten? Also was für Dinge könnten passieren, dass man sagt, okay, sollten mehr Jugendzentren gebaut werden, sollten Alternativen zu Jugendzentren gebaut werden, dass sozusagen für jeden was dabei ist? Oder sollten Schulen auch irgendwie so eine Art Hort nochmal revolutionieren, wo man auch irgendwie mehr um die individuellen Bedürfnisse von Kindern eingeht? Oder was ist da deine Meinung?
Ja, also meine Meinung ist, erstens, wenn wir über die Schule sprechen, bin ich der Meinung, es sollte noch nicht so früh getrennt werden. Also ich bin Vertreterin der Idee, dass es eine Gesamtschule geben sollte, bis man mindestens 14 ist oder so. Und das dann aber auch die Möglichkeit geben sollte in der Schule für Ganztagesbetreuung. Ich glaube, das ist eher ein sehr viel diskutiertes Thema und wir haben es eh alle schon sehr viel zu oft gehört. Aber es ist natürlich so, dass vor allem Kinder, die eben aus sozial schwächeren Milieus, sage ich mal, kommen, ja oft keine Eltern haben, die jetzt irgendwie zu Hause stundenlang mit ihnen lernen und sie da fördern. Und dass es einfach diese Möglichkeiten auch gibt. Gibt es ja jetzt auch schon zum Beispiel bei uns, also ich bin ja in einem kirchlichen Jugendzentrum, ich bin quasi in einer Pfarre und bei uns in der Pfarre gibt es auch ein Lerncafé zum Beispiel. Ich war da noch nie, deswegen weiß ich nicht, ob das gratis ist oder nicht, aber ich glaube, es ist, wenn es nicht gratis ist, sehr billig. Und klar, sowas gibt es, aber das ist natürlich auch die Initiative, ich glaube, das ist jetzt von der Caritas oder eben die Initiative von Einzelpersonen irgendwie. Also ich finde, das sollte einfach auch viel mehr staatlich gefördert werden, sowas. Was natürlich auch ein Thema ist, ich habe das eh gerade gesagt, auch mit, wenn Schüler und Schülerinnen mit migrantischem Hintergrund anders behandelt werden. Also da gibt es ja auch Studien, dass wenn Lehrer irgendwie zwei Arbeiten haben und es ist mehr oder weniger genau dieselbe Leistung und das eine Kind hat aber irgendwie einen türkischen Namen und das andere Kind einen deutschen Namen, dass dann oft so ist, dass das deutsche Kind eine bessere Note bekommt, zum Beispiel. Und das sind einfach Themen, wo ich finde, das sollte da in der Ausbildung, im Lehramtsstudium thematisiert werden, viel mehr. Und da sollte einfach auch, also da müssen auch die Lehrpersonen irgendwie sensibilisiert werden drauf, auch mit Fortbildungen und so weiter, weil das ist halt einfach ein Thema und wir sind eine diverse Gesellschaft und man muss auch damit klarkommen, dass es Menschen gibt, die aus anderen Ländern kommen, dass es Menschen gibt, die andere Religionen haben und wie gesagt, deswegen sind das keine schlechten Kinder oder so, nur weil sie was anderes glauben als die Lehrkraft zum Beispiel. Also irgendwie da sollte halt irgendwie auch mehr Sensibilisierung da sein, finde ich. Und wenn du jetzt sagst, Jugendzentren, also ich glaube, es würde natürlich nie schaden, wenn es mehr Angebot gibt, aber ich glaube, es geht auch viel darum, dass man eben das, was es schon gibt, auch fördert, damit es bestehen bleiben kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Jugendzentrum in der Nähe hat, wenn man jetzt katholisch ist und man kennt ein kirchliches Jugendzentrum, kann man zum Beispiel einen Kirchenbeitrag Zweck widmen, dann kommt ein Teil von dem, was man als Kirchenbeitrag zahlt, an das Jugendzentrum. Oder es gibt meistens bei Jugendzentren auch Vereine, wo man beitreten kann, wo man einen Mitgliedsbeitrag zahlen kann, um sie eben zu unterstützen, damit man dann vielleicht eben, weiß nicht, neuere Möbel kaufen kann oder so. Oder ja, genau, irgendwie sowas. Also ich glaube, wie gesagt, mehr Angebot ist cool, aber natürlich muss eben auch das, was schon da ist, irgendwie zuerst einmal gefördert werden, weil ich habe oft das Gefühl, jetzt vielleicht nicht so ganz von uns, von unserer Arbeit, aber ich kenne halt viele Kollegen und Kolleginnen, die irgendwie sagen, hey, sie hätten so viele Ideen, was sie alles machen könnten, aber sie haben zum Beispiel einfach nicht die finanziellen Mittel dafür oder die personellen Mittel. Also ich glaube, das ist halt irgendwie auch wichtig, dass da drauf geschaut wird, dass irgendwie das, was schon da ist, nur verbessert werden kann, manchmal.
Also Qualität für Quantität.
Genau, also ich finde natürlich, wenn es jetzt 10 Jugendzentren gibt in einer Stadt, kann das schon super sein. Da muss man aber natürlich auch schauen, dass die unterschiedliche Angebote setzen. Vielleicht, wenn es 10-mal das Gleiche gibt, ja.
Nein, das stimmt ja.
Genau.
Okay, ja, sehr cool. Dann haben wir eh einiges erfahren. Ich stelle dir jetzt zum Schluss noch meine aller Lieblingsfrage, die Feenfrage. Und zwar stell dir vor, ich wäre eine kleine, aber feine Fee. Und du hättest einen Wunsch frei. Was würdest du dir für Jugendliche heutzutage wünschen? Also wenn du einen Wunsch frei hast, der sich gezielt an Jugendliche richtet, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass alle Jugendlichen und alle Kinder irgendwie die Möglichkeit haben, dass sie sich selber gut entfalten. Also dass sie die Möglichkeit haben, dass sie alles ausprobieren, was sie ausprobieren wollen, dass sie die Möglichkeit haben, sich selber auszuprobieren, ihre eigene Identität zu finden und dass sie da nicht gestresst werden und verurteilt werden von der Politik, vom Staat, von finanziellen Sorgen, von der Familie, von Peers, also anderen Jugendlichen und Kindern. Also dass jedes Kind und jeder Jugendliche einfach die Möglichkeit hat, herauszufinden, hey, wer bin ich, ohne Druck von außen, weil da hat man eh schon viel zu viel Druck in sich selbst drin meistens. Also das würde ich mir wünschen, dass man eben, egal wo man herkommt, egal wie viel Geld man hat, egal was der kulturelle Hintergrund ist, dass man trotzdem das sein und werden kann, was man ist, egal ob das jetzt um Beruf geht, Ausbildung, Geschlechtsidentität, Sexualität, Hobbys, was auch immer. Also dass man einfach schauen kann, dass man das wird, was man sein möchte, ohne Druck von außen. Genau.
Das ist ein schöner Wunsch, den würde ich dir gerne erfüllen. Deswegen lasst uns, glaube ich, als Gesellschaft schauen, dass wir den Wunsch so gut wie möglich erfüllen können. Ich glaube, auch so sehr man sich über diese Themen immer ärgert, dass es eben nicht so schnell voranschreitet, wie man es gerne hätte, darf man auch mal gerne mit freudigem Blick in die Zukunft blicken, wenn man sieht, was sich in diesen Themen alles bewegt hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Also auch da darf man stolz auf seine Gesellschaft irgendwo sein, auch wenn man gerne böse darauf ist, weil es auch manchmal wirklich leicht ist. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich für dein Interview und dein Gespräch heute bedanken. Es war sehr cool, hat mir sehr gefallen. Möchte dir nochmal das letzte Wort für dieses Gespräch widmen.
Ja, danke, dass ich da sein habt dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass jetzt manche Menschen mehr wissen über die Jugendarbeit und das vielleicht widmen uns ein paar Leute in Kirchenbeitrag, das wäre cool.